Bei dem ersten Kongress christlicher Führungskräfte, das war 1999 in Fellbach, ich glaube keine 700 Teilnehmer oder 600, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heute sind das ein paar tausend, gab es einen bunten Abend, Konzertabend zum Genießen für die Teilnehmer, die sich den ganzen Tag Fachvorträge angehört haben zum Thema Führung und Leitung. Und an diesem Abend war eigentlich Judy Bailey geplant. Ihr könnt ruhig die erste Folie von meiner Predigt einblenden, danke. An dem Abend war eigentlich Judy Bailey geplant, aber die ist erkrankt und hatte abgesagt. Das war schon eine zu viel, aber es macht nichts, ab da weiter. Und das ist natürlich ein super Horrorszenario für einen Veranstalter, der so einen großen Kongress veranstaltet und einer deiner Topics, deiner Top-Leute fällt aus. Was machst du jetzt? Und an diesem Abend ist Andrea Adams damals noch, jetzt heißt sie Adams frei, weil sie geheiratet hat, aufgetreten. Niemand kannte diese Dame. Und sie hat diesen Konzertabend bestritten mit vielen interessanten und guten Liedern, hervorragend gesanglich auch. Deswegen haben wir auch das Lied ganz zu Anfang gehört, Klagemauer, ein Lied, das sie selbst geschrieben hat und auch gesungen hat, sodass sie ein bisschen, bei der Sängerin muss man ja wissen, was macht die eigentlich so. Und dieses Lied war von ihr, das wir eingespielt haben. Und sie erzählte an diesem Abend aus ihrem Leben, wie sie zum Glauben gekommen war, wie sie zuvor als Barsängerin gearbeitet hat, wie dieser zündende Gedanke in ihr Leben hineinkam, der sie letztlich zu Gott gebracht hatte. Sie hatte erzählt, dass sie 1993 bei einer Pro-Christ-Veranstaltung mit Billy Graham zum Glauben an Jesus Christus gekommen war. Und dieser zündende Gedanke an diesem Abend war, nochmal von vorne anfangen zu können, alles hinter sich zu lassen und durch Vergebung mit Gott ganz neu zu beginnen. Das hat sie an diesem Abend all diesen Teilnehmern und Führungskräften erzählt. Diese Vergebung, die in Jesus Christus ist, die sie annehmen konnte, trotz eines verkorksten Lebens neu anzufangen, das war das, was sie so erfasst hatte. Und Andrea berichtete an dem Abend von dieser Wahrheit, die die meisten von uns hier selbstverständlich kennen und bestimmt auch für ihr Leben in Anspruch genommen haben, in so einer erfassten Weise, dass wir alle, die ich gesprochen habe, nach diesem Konzert erfasst waren. Sie hat uns diese Wahrheit so neu vor Augen gestellt, was es heißt, ein Leben mit Jesus zu führen, das von der Vergebung her bestimmt ist. Nicht von Altlasten, schlechten Erfahrungen, was immer, sondern ein neues Leben, das von der Vergebung geprägt ist. Und dieser Lebensbericht von ihr, das, was sie erzählt hat, das war wie ein Sonnenaufgang nach langer Dunkelheit. So fühlte sich das an diesem Abend an. Wie ein erfrischender Gewitterregen nach langer Dürre. Das können wir ganz gut nachvollziehen, oder? Was bin ich froh, dass es jetzt ein bisschen kühler ist. Was war das heiß, mein lieber Schwan? Es war wie eine neue Gemeinschaft nach langer Einsamkeit. So fühlte sich das an diesem Abend an und wir konnten richtig merken, welche Macht und Dimension das Evangelium und Jesus Christus selbst haben. Und obwohl mir das Evangelium und die Wirkung schon lange bekannt ist, ich bin ja vor vielen Jahren auch zum Glauben gekommen als junger Mann, habe ich ganz neu wieder verstanden, was für ein Reichtum eigentlich darin liegt. Und wie wunderbar das ist, durch ihren Lebensbericht nochmal neu diese Wahrheit und dieses Wunder in den Fokus zu nehmen und zu sehen, worauf es wirklich ankommt. Jesus vergibt Schuld und lädt uns zu einem neuen Leben ein, ein neues Leben mit ihm. Und darum geht es mir heute Morgen, wenn wir einen besonderen, für mich besonderen Gottesdienst feiern, weil wir Abendmahl feiern. Und es ist so geplant vom Rhythmus her, dass ihr als Gemeinde immer Abendmahl feiert, wenn ich nicht da bin. Aber jetzt war es aufgrund verschiedener Termindinge und Themen eben so, dass ich heute hier bin, wenn man Abendmahl gefeiert wird. Also für mich ein besonderer Gottesdienst, mal bei euch zu sein, wenn wir Abendmahl feiern. Und das hat mich auch erinnert an diese Begebenheit mit der Andrea Adams Frey und ihre Berichterstattung, das Evangelium, das neu in den Fokus zu nehmen, dass wir das auch heute in dem Abendmahl feiern. Diese Vergebung, die in Jesus ist. Menschen, die hier teilnehmen, Brot nehmen und aus dem Kelch trinken, feiern, dass sie Vergebung für ihre Schuld haben und ein neues Leben in Christus leben. Und dieser Zusammenhang, dass dieser Gottesdienst heute für mich hier sein wird, hat mich auch an dieses Johannesevangelium gebracht, an den Johannesbrief gebracht, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. In diesem ersten Abschnitt, einen Teil haben wir schon von Norbert gehört, und ich möchte mich den Versen 8 bis 10 dann widmen, und mein Thema ist: Gott vergibt ganz und gar. Gott vergibt ganz und gar. Und das tut Gott für uns, um uns zu einem erfüllten, neuen, umfassenden Leben zu führen. Und in dieser Textlesung, die Norbert gelesen hat, haben wir die Texte, die Verse zuvor gelesen. Ich möchte weitermachen in Vers 8 und mit hineinnehmen in diesen textlichen Zusammenhang, wo der Evangelist Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat und drei Briefe an die Gemeinde und die Offenbarung, uns mit hineinnimmt in das Geheimnis der Vergebung in ihrer umfassenden Art und Weise, in ihrer Dimension. Und es ist meine große Hoffnung heute, wenn wir auseinandergehen, wenn wir den Gottesdienst feiern, das Abendmahl feiern und in den Tag hineingehen, dass uns das neu ergreift, was es eben heißt, was Jesus uns anbietet und welches Leben wir mit ihm führen können, wozu er uns einlädt, ein Leben aus Vergebung zu leben, das neu sein kann und das reich sein kann. Ich möchte den Text lesen aus 1. Johannes 1, Abvers 8. Und dort schreibt Johannes: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich vermute mal, euch geht es wie mir, wenn man so eine Textlesung hört im Vorprogramm, dann hat man das schon fast wieder vergessen nach dem nächsten Lied. Und deswegen will ich gerade nochmal in Vers 6 wiederholen, das, was Norbert gelesen hat, um das in Erinnerung zu bringen, was Johannes in diesem ersten Zusammenhang sagt. In Vers 6 sagt er nämlich: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Johannes macht dieses Gegensatzpaar auf: Das Leben mit und in Christus ist ein Leben im Licht und nicht in der Sünde. Und ein Leben ohne Jesus Christus ist in der Finsternis. Und beide Dimensionen, beide Marker machen deutlich, wo ich stecke. Aber das fordert uns manchmal, wenn man den ersten Johannesbrief liest, und dazu möchte ich euch Mut machen, das heute Nachmittag vielleicht mal zu tun, den ersten Johannesbrief mal im ganzen Abschnitt zu lesen, einen ganzen Zusammenhang zu lesen, dann scheppert es immer wieder mal im dritten Kapitel, darauf komme ich später zu sprechen, wird es dann noch spezieller, wo man sich schnell fragt: Ja, was meint denn Johannes? Ist jetzt nun Sünde in meinem Leben oder nicht? Und wie ist das, wenn ich bei Jesus bin, mit der Sünde? Und genau das entfaltet er, und ich möchte uns heute Morgen dort mit hineinnehmen. Also was stimmt nun? Und die Antwort ist: Beides. Die erste Wahrheit ist: Ja, alle Menschen, die geboren werden auf dieser Welt, leben in der Trennung, in der Sünde, im Sund. Sünde kommt aus dem altdeutschen Wort Sund und bedeutet Trennung. Leben in der Trennung von Gott. Von Geburt an sind wir getrennt von Gott, und das prägt unser Leben, unsere Werte, unsere Ausrichtung. Aber durch die Vergebung von Jesus Christus können wir in die Gemeinschaft mit ihm und seinem himmlischen Vater hineinkommen. Und diese Trennung wird aufgehoben. Wir haben durch Jesus die Möglichkeit, die Andrea Adams Frey damals so plastisch uns vor Augen gestellt hat in diesem Konzert, erleben. Jeder kann es erleben, dass es Frieden bei Gott gibt durch seine Vergebung. Und dass es ein uneingeschränktes Leben mit Gott gibt. Und dazu lädt er uns ein, lädt er jeden ein, dich und mich auch. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass Menschen, die mit Jesus leben, völlig ohne Sünde wären. Das kommt in dem Leben eines Christen vor, auch in meinem Leben. Aber es ist sehr unterschiedlich, welche Dimension und Wirkung die Sünde in unserem Leben hat. Und das ist heute der Aspekt, den ich besonders in den Fokus nehmen möchte, um uns ein bisschen hineinzuhelfen, was Johannes sagt, damit wir keine falsche Vorstellung haben von dem Leben als Christ und verstehen, die höchste Qualität, die wir haben als Christen, ist Vergebung. Und die höchste Qualität, das Leben eines Christen wird immer bleiben, und es ist Vergebung und nichts anderes. Darum geht es. Und das feiern wir ganz besonders in dem Abendmahl. Wenn wir also mit Jesus leben, sind wir im Licht und grundsätzlich ohne Sünde. Das ist unsere Beziehung. Nicht, weil wir es jetzt so toll hinbekämen, sondern weil Jesus uns vergeben hat, weil er unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Deswegen haben wir das Kreuz hier, das uns daran erinnert, dass Jesus für meine Schuld und deine Schuld dort gestorben ist. Aber wenn Menschen permanent in der Sünde, in der Finsternis leben, dann haben sie mit Jesus nichts zu tun und haben nicht begriffen und angenommen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dieses Gegensatzpaar macht Johannes in diesem ersten Brief auf. Ich glaube, dass man, ohne an Jesus zu glauben, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben, ohne echte persönliche Vergebung zu haben, ein christliches Leben führen kann. Man kann in den Gottesdienst gehen, die Bibel lesen, fromme Lieder singen und trotzdem das, worum es geht, nicht im Zentrum seines Lebens haben. Aber Johannes sagt, das ist die Finsternis. Wer in der Trennung bleibt, der bleibt getrennt von Gott und hat nicht die Gemeinschaft in Christus, die er braucht. Aber, und so sagt es der Vers 7, in dem ersten Johannesbrief, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und hier macht Johannes eine sehr interessante Beziehungsebene auf, die sich miteinander vermischt. Es geht um die Beziehung miteinander. Und er betreibt ein Wortspiel, das deutlich macht, ist, wenn wir Beziehung mit Christus haben, wenn wir aus der Vergebung leben, haben die Menschen, die mit Christus leben, auch Beziehung zueinander, Gemeinschaft. Sie leben miteinander. Und dort, wo Christus nicht im Zentrum ist, wo ich in der Finsternis lebe, wird es auch keine Gemeinschaft geben können und ich werde mich zurückziehen. Wir merken also, dieses Leben im Licht ist ein Dauerzustand, in den uns Christus hineinversetzt. Und den können wir auch nicht verlieren, aus Unachtsamkeit, weil ich aufpassen, höchstens, und das ist in der Theologie ein bisschen umstritten, willentlich, dass man sich da rauszieht. Aber von Jesus her ist alles bereitet, dass wir in dieser Gemeinschaft mit ihm leben. Ein Dauerzustand, der geprägt ist von dem Kreuzestod Jesu Christi. Was Gott getan hat, bringt diesen Dauerzustand. Und nicht, was wir tun, würde ihn erbringen. Nicht, weil wir perfekt sind, alles richtig machen, leben wir im Licht. Sondern weil Jesus uns vergeben hat und vergibt, immer wieder vergibt. Das Leben als Christ ist ein Leben aus der Vergebung. Und das ist unglaublich befreiend. Ich bin ja erst mit 20 zum Glauben gekommen, hatte vorher mit dem frommen Kram nichts zu tun, aber ich wusste, es gibt Schuld in meinem Leben. Aber wo gehst du damit hin? Wo gehst du in dieser Welt damit hin? Wer ist da, der dir Schuld vergibt und dir erlässt deine Sünde, dass du neu und unbeschwert anfangen kannst? Christus bietet es an. Und deswegen geht es mir heute zentral um diesen Vers 9, den uns dieser erste Johannesbrief bringt, der Dreh- und Angelpunkt des ersten Kapitels ist. Den vielen Leuten schon aus der Kinderstunde bekannt. Es gibt ja so ein paar Bibelverse wie Johannes 3,16 und so oder Psalm 22, die sind sehr weit verbreitet und 1. Johannes 1,9 ist auch so ein weit verbreiteter Vers und er ist so zentral und so wichtig in Bezug auf Vergebung und Sünde. Und wenn ihr nichts anderes behaltet als diesen Vers, dann habt ihr alles mitgenommen von diesem Gottesdienst. Johannes schreibt, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt uns ganz und gar. Gott vergibt uns ganz und gar. Und dieses Thema habe ich in zwei Punkte aufgeteilt. Und der erste ist, Gott vergibt uns. Ich glaube, dass es eine große Sache ist. Ich bin jetzt schon in vielen Gemeinden gewesen. Ich habe in Missionswerken gearbeitet. Kenne mein Leben sehr gut. Und es ist eine enorme Gefahr, dass man die Grundlage des eigenen Glaubens, die Vergebung, und es kann keine andere geben, eintauscht gegen diesen Ansatz, ich versuche ein Leben aus meiner Kraft zur Ehre Gottes zu führen. Das wird und muss scheitern. Wir werden nie bei Gott ankommen, auch als Christen nicht, weil wir so tolle Pastoren wären oder Mitarbeiter in der Kindersonntagsschule oder hier Gottesdienstraum putzen oder was immer wir tun oder Büchertisch machen. Was immer du tust als Christ, wenn das dein Ansatz ist, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, dann wird es scheitern. Wenn du ein Leben für Gott führst, ob im Büchertisch, im Kindergottesdienst oder als Pastor, weil du Vergebung hast und weil Christus dir nicht vorhält und das im Zentrum deines Lebens ist, dann hast du es richtig gepackt. Das eine schließt das andere nicht aus, aber wir müssen aufpassen, dass wir das eine gegen das andere nicht vertauschen. Und ich meine, da ist eine ganz große Gefahr gegeben. Ich bin ein Christ, weil Christus mir vergeben hat, wird ganz schnell, ich bin ein Christ, weil ich stille Zeit mache, den Gottesdienst besuche, nicht sündige oder was immer die Elemente sind, die wir da einbauen. Aber Sünde kommt in dem Leben eines Gläubigen vor. Und ich finde, das ist so befreiend, dieser erste Johannesbrief. Der erste sagt, da ist gar niemand ohne Sünde, erstens. Und zweitens, auch wenn es in deinem Leben, der du aus Vergebung lebst, Christ bist, im Licht bist, das dein Zentrum ist. Wenn trotzdem Sünde in dein Leben hineinkommt, dass das kein Super-GAU ist oder nicht der Punkt erreicht, wo Gott sagt, also jetzt ist Schluss, bis hierher, aber jetzt nicht weiter, sondern dass Gott gerne weiterhin Schuld vergibt und uns hilft, Dinge zu bereinigen, in Ordnung zu bringen. Der Epheserbrief macht im zweiten Kapitel deutlich in den Versen 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, damit wir uns nicht rühmen. Wenn du denkst, so im Insgeheimen, wir würden das ja nicht so sagen, oder? Also eigentlich bin ich ein ganz guter Christ, dann weißt du, dass du völlig nicht gewickelt bist. Es gibt keine guten Christen. Es gibt Christen, die aus der Vergebung leben. Und je mehr du es tust, umso mehr wird Christus in deinem Leben zum Tragen kommen. Und diese Vergebung, die Gott uns gibt, und das sagt der Vers 7, bringt uns in Gemeinschaft mit unserem Gott mehr und mehr, weil wir aus der Vergebung lesen, nicht dein Bibel lesen. Das ist super. Bibel lesen ist super, weil du Gott und Jesus besser kennenlernst. Wir lesen jeden Tag die Bibel zusammen, meine Frau und ich und jeder für sich und wir beten, das tun wir alles, ja. Aber das ist nicht, was uns im Inhalt, in der Basis zu Christus bringt. Die Grundlage ist die Vergebung und weil wir wissen, dass wir sie weiterhin brauchen und dass wir Gott in diesen Punkt mit hineinnehmen. Und diese Gemeinschaft mit ihm hat Einfluss auf die Gemeinschaft mit uns. Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, sagt Johannes. Miteinander. Wir haben Gemeinschaft miteinander, wenn wir im Licht wandeln, aus der Vergebung leben, Christus in dieser Dimension in unserem Zentrum ist. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich habe vor 3 Tagen, Freitag, waren wir eingeladen bei Leuten, da haben wir uns schon ein Dreivierteljahr vorgenommen, die zu besuchen. Jetzt hat es geklappt. Also das ist unser Delay gerade. Das ist auch die große Frustration, dass wir nicht so hinterherkommen mit dem, was wir eigentlich gerne würden. Aber immerhin, ja. Und wir kamen an dem Abend, das war übrigens ein sehr langer Abend, war nicht in Fulda, war woanders, kamen wir auf die Gemeinde zu sprechen und wie viele Menschen schon in der Gemeinde gewesen waren, die heute nicht mehr da sind. Da waren Pastoren drunter und alle möglichen verschiedene Sorten von Leute. Und als wir nachgefragt haben, weil wir sie ja nicht kennen, wo die denn heute sind, ist rausgekommen, dass sie nirgendwo sind. Also einfach aus der Gemeinde raus, einfach weg. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, eine Gemeinde zu verlassen. Aber ich glaube, es gibt einen entscheidenden Punkt, Gemeinde Gottes zu verlassen und keine andere Gemeinschaft von Christen zu suchen. Und Johannes sagt, es ist Sünde. Es ist die Finsternis, in der ich lebe. Und weißt du, wenn du in der Finsternis lebst, dann wird das Licht unangenehm sein und du wirst es meiden. Das ist ein blödes Beispiel, aber ich glaube, es hilft. Wenn du so einen richtig schönen Sonnenbrand hast, ja, dann soll der nicht weiter Licht abkriegen. Dann suchst du den Schatten und meidest das Licht. Und das ist ein schönes Bild für das, wie es Menschen geht, die in der Finsternis leben. Sie meiden das Licht und sie meiden die Gemeinschaft mit dir. Und es ist für mich immer so ein Alarmzeichen, wenn Menschen sich aus der Gemeinde verabschieden und nicht irgendwo anders hingehen. Also wir sind ja auch im Leben wie oft gewechselt, meine Frau und ich. Da gibt es immer Gründe, in eine andere Gemeinde zu gehen. Du bist umgezogen, du hast dienstlich einen neuen Auftrag, was immer. Also viele von euch sind ja auch von irgendwo hierher gewechselt. Ja? Also das ist nicht das Thema. Sondern wenn Leute weggehen und wegbleiben, dann hat es oft damit zu tun, dass das Zentrum im Leben nicht das ist, worum es eigentlich geht. Dann gibt es ganz andere Erwartungen an die Gemeinde, wofür die Gemeinde nicht da ist. Die Gemeinde ist eine Sammlung von Menschen, die Vergebung für ihre Schuld haben. Und deswegen aus der Vergebung heraus miteinander umgehen können. Aber wenn ich die Erwartung habe, dass mich Leute in der Gemeinde vielleicht bemuttern oder dass ich hier sympathische Leute treffe oder was immer es wird scheitern, weil es nicht das Zentrum ist, worum es geht. Und es kann nicht Gemeinschaft außerhalb des Zentrums geben, das Gott gelegt hat für die Gemeinde. Vergebung. Aber es kann auch sein, dass Menschen mit der Vergebung leben wollten, aber sie nicht wirklich in Anspruch genommen haben. Und vielleicht kennst du ja auch in dem Moment und sagst, ob ich hier noch sonntags herkomme, was das hier für ein Laden ist, wie die Musik machen und wie der predigt und wie die Abendmahl feiern oder was das hier für ein Raum ist oder was immer. Es gibt ja Milliarden von guten Gründen, woran man sich stören kann. Vielleicht ist das genau der Punkt, dass es in deinem Leben das Wissen um die Vergebung in Jesus gibt. Du verstehst, was das Kreuz bedeutet und das Abendmahl, du feierst es auch mit, aber du hast Vergebung nicht für dein Leben, für dich in Anspruch genommen. Und es nicht wirklich mit Jesus festgemacht. Vielleicht ist es sogar daran gescheitert, dass die Schuld, die in deinem Leben ist, für dich so zur Seite geschoben wird und gesagt wird von dir, naja, so schlimm ist es nicht. Oder beste Ausrede, damit haben die anderen auch zu tun. Oder die anderen machen es noch schlechter als ich. Und in dem Moment, wo ich Trennung von Gott, wo ich Sünde und Schuld nicht als das erkenne, was sie ist, und wenn ich Vergebung dafür in Anspruch nehme, gibt es keine Versöhnung und keine echte Vergebung. Und ich laufe durch mein Leben wie ein geschlagener Hund. Obwohl du hoffentlich weißt, dass Jesus Christus jede Schuld vergibt. Und er vergibt gerne Schuld und Fehlverhalten und die Trennung von ihm. Er streckt die Hände zu uns aus. Und möchte, dass wir dieses befreite Leben leben wie eine ehemalige Barsängerin, Andrea Adams-Frei, ihr habt das Bild gesehen, die sozusagen völlig aus der Welt kommt und bei Jesus dieses neue Leben entdeckt hat. Dazu lädt Jesus dich ein. Aber wir müssen es erkennen und es in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das ist so ein herausfordernder Prozess, mit dem wir als Christen zu tun haben. Vor allem bei diesen liebgewordenen Sünden. Die Dinge, die Sünde ist ja auch lecker. Die schmeckt gut, die tut gut, die ist so richtig schön. Aber unglaublich zerstörerisch. Und ich glaube, wir haben viele Beispiele in unserer Welt, die uns das deutlich machen. Wo Leute etwas tun, was sie völlig zerstört. Wo du sagst, ja, das würde ich genau sagen. Bei den Drogensüchtigen zum Beispiel würden wir sagen, ja, das ist so. Aber es gibt auch in deinem und meinem Leben Dinge, die uns zerstören und wir dulden sie, wir lassen sie zu, wir führen sie aus, weil sie uns doch so angenehm sind. Aber ich kann nicht Vergebung in Anspruch nehmen, wenn ich Sünde nicht erkenne und sie vors Kreuz bringe und sie Jesus bringe. Ich kann nicht erwarten, dass Jesus mir aus einer Not heraushilft, wenn ich sage, ach, das ist nicht so schlimm, das steht ja nicht in der Bibel, kann ich nicht machen. Manchmal stehen sie in der Bibel und dann finden Leute trotzdem einen Weg, das irgendwie zu kaschieren. Wir haben so eine katastrophale Situation in der Arbeit von Jugend für Christus gehabt. Zwar noch vor meiner Zeit hatten wir einen Jugendevangelist, der sich während seiner Dienstzeit von seiner Frau getrennt hat und eine neue geheiratet hat und in diesem Blick überhaupt gar keinen Schuldverständnis oder ganz im Gegenteil, er hat noch mit der Bibel argumentiert, warum das bei ihm richtig sei und bei allen anderen verkehrt. Und da merkt man, also so ein ganz extremes Beispiel. Aber ich glaube, das hilft uns ein bisschen, wenn man sagt, wie kann man das machen? Ja? Aber es hilft uns ein bisschen zu sehen, ja, es gibt auch Dinge in meinem Leben, wo ich weiß, es gehört nicht dahin. Aber ich, ist auch nicht so schlimm, die anderen machen das aus, macht ja sowieso jeder oder was immer deine Vermeidungsstrategie ist. Und das Fatale dabei ist, wenn dieses Schuld in deinem Leben bleibt und sie kann nicht vergeben werden, weil du sie runterspielst. Und es gibt nicht die Erlösung, die Vergebung, die Jesus für dich bereithält und dieses neue Leben in ihm. Dass wir mit manchen Dingen ein Leben lang kämpfen, das kann ich dir versprechen, das gibt es in meinem Leben. Ich weiß, da gibt es Dinge, die sind nicht so gut und damit kämpfe ich und bringe es immer wieder. Ich lebe als Pastor jeden Tag aus der Gnade, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Und natürlich nehme ich das nicht leicht und sage es nicht so schlimm. Aber es gibt Dinge, die fordern mich heraus. Aber das Großartige ist, dass ich weiß, Gott verwirft mich deswegen nicht. Sondern Gott vergibt mir gerne und wird mir helfen, Dinge Stück für Stück unter die Füße zu bekommen. Aber das macht mich nicht wertvoll bei Jesus, dass es bei dem Heiko gerade so gut läuft. Sondern weil ich aus dem lebe, was er mir schenken möchte, aus freien Stücken. Vergebung. Vergebung. Immer wieder Vergebung. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, dein Leben zu überprüfen und zu sagen, Herr, lebe ich in diesem Licht? Oder ist da Finsternis? Gibt es etwas in meinem Leben, das der Grund dafür ist, dass ich die Gemeinschaft nicht so suche und sonntags lieber auch den Gottesdienst nicht besuche, nicht daran teilnehme, lieber woanders bin, weil es Schuld in meinem Leben gibt und die kommt zutage? Und weißt du, das Fatale ist, wenn es etwas Unbereinigtes in deinem Leben gibt, dann kannst du welchen Gottesdienst immer besuchen. Du wirst immer dieses Ding hören. Der Heilige Geist wird bei dir anklopfen und sagen, da kann der Pastor was ganz anderes predigen. Bei dir wird dein Problem ankommen. Und dann denkst du, es geht immer nur um dieses eine Problem. Also wenn es sowas ist, wenn du so eine Einseitigkeit empfindest, dann überprüf dein Leben und guck hinein und sag, Herr, wo ist da etwas, was mich ärgert und verrückt macht und mir auch das alles vermisst und ich gar nicht merke, dass das Leben in Christus ein befreites, erfülltes Leben ist, sondern nur noch Last und Schwierigkeit. Das ist ein klarer Indikator dafür, dass Christus nicht die Vergebung in dein Leben hineinbringen konnte, die er gerne möchte. Und er ruft dich dazu, diese Vergebung anzunehmen. Der erste Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 6, ich habe das vorhin schon gesagt, gibt uns noch eine ganz besondere Hürde. Und da heißt es, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das ist das, worüber wir gerade die ganze Zeit nachdenken, worüber ich rede. Diese zwei Dimensionen. Und da müssen wir zwei Aspekte in den Blick nehmen, um zu verstehen, worum es geht. Es gibt grundsätzlich ein Leben im Licht und mit Christus, in dem auch Sünde vorkommt, aber es nicht mein Lebensziel ist oder ich nicht Dinge dulde, wofür ich genauso Vergebung habe, im Licht bleibe. Aber es gibt ein Leben in der Finsternis, wo vielleicht ein bisschen Licht reinkommt, aber diese grundsätzliche Beziehung zu Jesus nicht da ist. Dieses Leben in der Finsternis ist immer dazu bereit zu sagen, es ist nicht so schlimm bei mir und das kann man ja auch anders lesen. Wir werden immer Strategien finden, Dinge, wo uns der Heilige Geist darauf aufmerksam macht. Er überführt uns übrigens von Schuld, nicht der Pastor oder Evangelist. Es ist der Heilige Geist, der uns überführt. Wenn es in deinem Herz gerade abgeht, dann bin ich das. Dann ist es der Heilige Geist, der bei dir anklopft und es deutlich macht. Dann lebst du in der Finsternis und das Licht ist nicht da und du hast diese Herausforderung. Vergebung hat nicht in deinem Leben gegriffen. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen, die uns helfen, auch wenn sie ein bisschen krass sind. Ich komme aus einer Fahrschulfamilie und deswegen ist mir das eingefallen. Also mein Vater war Fahrlehrer viele Jahre und irgendwie ist mir dieses Beispiel gekommen. Dieses Leben im Licht ist, wie bei den meisten von uns in Sachen Autofahren, dass du in dein Auto steigst, wie du es heute Morgen gemacht hast, und bist von A nach B gefahren, also von zu Hause hierher. Und dein Ziel war es, hier gut anzukommen. Ich denke, so machen es die meisten. Und das geht hoffentlich auch in den meisten Fällen gut. Hat heute Morgen keiner einen Unfall gehabt. Das ist wunderbar. Vor ein paar Jahren war ich in einem Gottesdienst eingeladen und kurz vorm Gemeindehaus an der Tankstelle passiert einem einen Unfall. Und steigt er aus. Also der wollte rausfahren, der andere hinten drauf. Großes Hallo. Eine halbe Stunde später habe ich den im Gottesdienst getroffen. Das war der Moderator, der Gottesdienstleiter. Kannst dir vorstellen, wie der sich gefühlt hat, ja, nach so einem Unfall. Der hatte nicht das Ziel, einen Crash zu bauen. Das ist passiert. Und jeder, der Auto fährt, wird sagen, jo, das passiert. Und wenn es nicht passiert ist, dann hatte ich wirklich Gnade, dass es nicht dazu kam. Mein Sohn, der hat sich letzt mit einem SUV angelegt, vergangenes Jahr, mit seinem Moped. Der SUV war stärker als er, war so ein Geländewagen, hat eine rote Ampel übersehen. Musste ich nur sagen, jo. Ich habe auch schon viele rote Ampeln gesehen, aber es war kein SUV im Weg. Ja? Und so bin ich an das Haus gekommen. Also da ist zwischen meinem Sohn und mir kein Unterschied. Ja? Nur er hatte einen anderen Ausgang. Also wir setzen uns Auto, fahren von A nach B und anzukommen. Aber wenn wir das, was Johannes sagt, anlegen, dann wäre es so, dass du dich ins Auto setzt mit dem Ziel, Unfall zu bauen. Das wäre der Lebensansatz. Da würden sie alle sagen, ja so Quatsch, das macht doch keiner. Das stimmt. Also es ist übrigens eine Verbrechermethode, das zu tun, ein Auto zu kaufen, es anzumelden, ein paar Crashs zu machen und die mit der Versicherung abzurechnen. Ja, also so eine Tour, die gibt es tatsächlich. Aber der normale Mensch wird es nicht tun, sich ins Auto setzen mit dem Ziel, ein Crash zu bauen. Aber genau das ist, was Johannes beschreibt. Nicht im Licht zu leben heißt, in der Finsternis zu sein und den Dauerunfall im Leben zu akzeptieren und anzunehmen, zu sagen, ja, gehört dazu, dass es knallt. Ja, also wenn wir Autoscooter fahren gehen, dann soll es knallen, oder? Dann jagen wir uns gegenseitig, ne? Und wollen an meiner Ramme, das ist der Spaß bei der Sache. Ja? Aber im normalen Autofahren mit deinem schönen Kotflügel wollen wir das nicht machen. Und so, das ist das Beispiel, das Johannes bringt in Bezug auf die Sünde. Es klingt absurd, was das Autofahren anbelangt, obwohl es das auch da gibt. Aber für unser Leben ist es ganz und gar nicht absurd. Wir dulden das, wir leben in der Dunkelheit an manchen Punkten und Christus ruft uns zurück. Und wenn der Unfall in meinem Leben vielleicht keine großen Folgen hat, dann fange ich auch als Christ, stehe ich in der Gefahr, immer wieder einen Unfall zu erdulden, weil es irgendeinen angenehmen Beieffekt gibt. Jesus lädt uns ein, aus Vergebung unfallfrei zu sein. Und er sagt, wenn es knallt bei dir, gibt es Vergebung. Aber achte darauf, dass es nicht knallt. Weil wenn es nicht knallt, wirst du Lebensqualität erfahren, die viel größer ist als das, was manchmal nicht gut läuft. Ich glaube, Sprüche 28, 13 bringt es auf den Punkt, was wir vielleicht besser verstehen und begreifen können. Der Psalmist oder der Schreiber der Sprüche schreibt, wie der Psalmist Salomo, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Darin steckt das große Geheimnis der gesamten Heiligen Schrift. Dieses Leben mit Gott, nicht Schuld zu leugnen, sie einzugestehen und mit Jesus zu leben und in die Lage versetzt zu werden, sie zu lassen. Das eine geht schneller und das andere braucht länger. Gott lädt uns dazu ein. Und darum geht es mir heute Morgen, dass du die Vergebung in Jesus annimmst, seine Erlösung umfassend erlebst, auch die Dinge unter das Kreuz bringst, die dir so lieb geworden sind und sagst, da will ich eigentlich nicht dran, das ist eigentlich ganz nett, oder ich muss das, weil ich, was immer die Vorgabe ist, und du dann nicht zu dieser Vergebung kommst, wo Dinge, die bereinigt werden könnten, und weil sie bereinigt sind, gerade in Beziehungen, dann neu und herrlich werden könnten, dein ganzes Leben lang zu einem furchtbaren Fluch in deinem Leben bleiben, weil sie nicht unter das Kreuz gebracht sind. Jesus lädt uns ein. Gott vergibt uns umfassend Und das ist die Grundlage für dieses Leben mit Gott. Und am Ende möchte ich noch einen kurzen zweiten Aspekt anfügen. Mein zweiter Punkt. Gott vergibt und reinigt uns ganz und gar. So habe ich das mal formuliert, noch ein bisschen ergänzt. Im Leben von Christen habe ich erlebt in der Seelsorge, dass es dieses Leben im Licht gibt. Und dass es auch die Haltung und das Aussehen im Leben gibt, wenn Dinge schiefgelaufen sind, unter das Kreuz zu bringen, Jesus zu bringen und Vergebung dafür in Anspruch zu nehmen. Also im Grunde, ganz korrekt, in einer wunderbar bereinigten Situation zu leben. Aber es gibt ja diesen Gedanken, der dich packen kann und nicht mehr loslässt. Da gibt es ja bestimmt noch etwas, das du gar nicht weißt. Das du gar nicht weißt, das merkst du gar nicht. Dein blinder Fleck, alle sehen das. Aber du merkst es nicht. Und deswegen bringst du es nicht Jesus. Und deswegen wird es nicht vergeben. Weißt du, dieser Gedanke, da könnte doch noch was in meinem Leben sein. Also ich sage dir, wenn ich mein Leben anschaue, da gibt es 100% Dinge, die ich nie wahrgenommen habe und wahrnehmen werde, die große Probleme verursachen. Und dann ist deine Vergebung futsch, wenn du nicht verstehst, was Christus für dich am Kreuz getan hat und was Johannes hier sagt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da, wo wir zu Christus kommen, mit den Dingen, die wir merken, die wir wahrnehmen, wo wir verstehen, das sind Sachen, die sind nicht in Ordnung, liebgewonnene Sünden, was immer, Unarten, ja, mit denen haben wir alle zu tun. Ich weiß nicht, was deine ist. Unarten gibt es. Und du weißt, ist nicht gut. Und immer wieder platzt es aus dir raus. Meistens hast du dich ganz gut im Griff. Aber es kommt voll zum Tage und dann haust du rein und dann denkst du, ach ja, dass ich das nicht unter die Füße kriege. Und das Gott zu bringen und zu sagen, ja Herr, so ist es, vergib mir das. Aber wenn ich gebetet habe und mit diesem Herz der Vergebungssuche an Jesus herangetreten bin und ihn um Vergebung bitte, ist sie so umfassend, dass sie alles vergibt. Wenn du betest und sagst, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Lieblosigkeit mit einem Menschen an dem Punkt. Das ist das, was du vielleicht im Blick hast. Und all die blinden Flecke merkst du gar nicht. Wenn du so zu Jesus kommst und sagst, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, reinigt er dich von aller Ungerechtigkeit. Verstehst du? Das ist das Großartige. Der steht nicht nebendran und sagt, ja, und weißt du, was du gestern noch gemacht hast? Ja? Nein, nein. Gott vergibt uns umfassend. Und aus dieser Vergebung kann ich ein wunderbares Leben mit Jesus führen. Und dazu lädt ich Jesus ein. Das ist wie deine Liebe zu einem Menschen. Du kannst einen Menschen noch so lieben. Du wirst das, was Liebe im Kern ausmacht, nie erfüllen können. Ich liebe meine Kinder. Und ich bleibe denen viel schuldig. Hab nicht genug Zeit, bin manchmal nicht aufmerksam genug. Hauptproblem, oder? Ja, was hast du gesagt? Was immer es ist. Ich bleibe hinten dran, aber das Zentrum bleibt die Liebe. Und wenn das im Vordergrund ist, bei all den Mängeln, die bleiben, kommt es zu einer guten Beziehung. Und dazu lädt ich Jesus ein, zu einer guten Beziehung mit ihm, aus einer versöhnten, vergebenen Situation, weil er umfassend vergibt. Und deswegen möchte ich dich auch heute Morgen auffordern, wenn es dieses schlechte Gewissen in deinem Leben gibt, da könnte noch was sein. Ich kann doch nicht sagen, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist doch anmaßend. Kennst du das? Dann ist es Schuld, weil die Bibel dich einlädt, Kind Gottes zu werden. Dass Jesus gesagt hat, alles für dich getan. Er lädt dich ein Kind Gottes zu werden. Und das Einzige, was du tun musst, ist, das anzunehmen und aus diesem Angebot zu leben, anstatt zu sagen, das ist ja gar nicht möglich. Der kann das schon sagen. Und ob das auf mich zutrifft. Also, wenn Gott mich wirklich kennen würde, dann hätte es wahrscheinlich nicht getan. Ja, weiß nicht, was deine Gedanken so sind. Jesus lädt dich ein. Und er möchte dir ganz und gar vergeben. Die Leiche, die du im Keller hast, ob du sie weißt oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du sagst, Herr, was immer in meinem Leben war, vergib mir. Er hat dich gereinigt, ganz und gar. Und du kannst dieses neue, befreite Leben leben und ausführen. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, das zu tun, diesen Anfang zu machen. Vielleicht beim Abendmahl auszudrücken und zu sagen, ja Herr, du bist für mich am Kreuz gestorben. Ich bin schon hunderte Mal beim Abendmahl gewesen, habe das gemacht, weil das alle machen. Dafür ist es übrigens nicht da. Aber heute feiere ich, weil ich feiere, dass du dein Leben gegeben hast für meine Schuld und dass ich Vergebung haben kann. Umfassende Vergebung. Kein schlechtes Gewissen. Gott vergibt dir gerne. Und damit du heute Morgen aus diesem Gottesdienst gehst oder ihn jetzt noch weiter feierst, möchte ich dir nochmal einen Text lesen, den Johannes gleich nach dem Abschnitt, den wir miteinander angeguckt haben, schreibt, damit wir klar sind. Es geht um die biblische Botschaft und nicht die Philosophie eines Pastors oder einer Gemeinde. In 1. Johannes 2, gleich nach dem ersten Kapitel, macht Johannes folgendermaßen weiter. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Gott vergibt uns ganz und gar. Und er versetzt uns in die Lage, ein neues, befreites, fröhliches Leben zu führen. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag heute. Und ich danke dir für dein Wort, für den Johannesbrief, der uns in diese Thematik hineinführt, die nicht so angenehm ist. Weil wir alle mit Sünde zu tun haben, hatten, tun haben und tun werden. Aber ich danke dir für dieses unglaublich umfassende Angebot, das du uns machst, dass wir bei dir ankommen dürfen. Ich möchte für jeden heute Morgen bitten, der hier sitzt und gemerkt hat, dass dieses Leben mit dir eben nicht so bereinigt ist. Dass immer da ein schlechtes Gewissen ist, obwohl er vielleicht bei dir richtig angefangen hat. Was immer da noch trennend ist. Dass du jedem, der damit zu tun hat, heute Morgen den Mut gibst, das bei dir abzulegen, unter dein Kreuz zu bringen und zu erleben, dass du ihm die Dinge nimmst, auch das, was im Hintergrund verborgen ist und jeder aus dieser Vergebung heraus leben kann, er merkt, dass du Sünde vergibst und dass nichts übrig bleibt, was uns noch trennen könnte von dir. Herr, ich danke dir, dass du uns diesen Neustart schenkst, wie es die Andrea Adams frei erlebt hat und wie du es uns hier hast erleben lassen, viele, die hier sind, auch in meinem Leben. Und wie wir das auch heute wieder erleben können, wenn sich Dinge zwischen uns und dir geschoben haben, stehst nur da und wartest, dass wir kommen, umkehren, dir bekennen, was schiefgelaufen ist und wir eine bereinigte und herzliche Atmosphäre mit dir erleben dürfen. Und dazu segne uns an diesem Morgen. Danke, dass du hier bist, Herr. Amen.